Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Wochenspots. Heute mit Katrin Berkenkopf, das bin ich, und mit meiner Redakteurskollegin Nina Nötling. Hallo Nina.
Hallo Katrin.
Wir beide wollten ja eigentlich schon vergangene Woche hier gemeinsam im Studio stehen. Vielleicht ist es jemandem aufgefallen. Da gab es nämlich zum ersten Mal, seit wir diesen wöchentlichen Podcast des Versicherungsmonitors gestartet haben, keine neue Ausgabe. Und das lag nicht daran, dass uns nichts einfiel oder die Technik gestreikt hat, sondern auch wir wurden von der Krankheitswelle quasi überrollt, die gerade das ganze Land im Griff hat. Deshalb sind wir besonders froh, hier wieder stehen zu können und das auch noch mit einem besonders schönen Thema. Es gibt ja zugegebenermaßen Themen, da reißt sich niemand so richtig drum, sich mit denen zu beschäftigen. Ich nenne hier jetzt keine. Und andere, bei denen sind viele Kolleginnen und Kollegen heiß drauf, etwas zu schreiben. Und Insurtechs sind so ein Thema, über das auch du gerne schreibst, Nina. Warum eigentlich?
Genau, das mache ich auf jeden Fall. Ich habe auch mal bei Kolleginnen und Kollegen nachgefragt, ob die gleichen Gründe dafür haben wie ich. Und die sind schon ziemlich ähnlich. Also zum einen sind natürlich neue Geschäftsmodelle spannend, wenn sie dann wirklich neu sind. Ich persönlich mag auch die Begeisterung der Gründerinnen und Gründer. Und dann hat das aber auch ganz praktische Gründe. Und zwar kann man da nämlich ziemlich viel lernen. Nicht nur über die Insurtech, sondern auch über die Branche. Denn die Startups wollen ja meistens ein Problem der alten Versicherer lösen. Und dann lernt man da halt viel. Und dazu kommt noch, dass Insurtech-Gründerinnen und Gründer oft mehr und besser ihre Geschäftsmodelle und vor allen Dingen auch die Technologie erklären. Traditionelle Versicherer sind da manchmal so ein bisschen im Wald gefangen. Aber für uns Journalisten ist das sehr hilfreich, wenn wir ein Problem und auch die mögliche Lösung richtig gut verstehen, inklusive der ganzen technischen Sachen, auch wenn wir dann im Detail nicht drüber schreiben.
Ich habe mich ja gefragt, ob diese Faszination vielleicht auch daran liegt, dass man sich dann immer fragt, ob man vielleicht gerade mit der Gründerin des nächsten Einhorns spricht oder mit dem Gründer, der später mal mit Mark Zuckerberg verglichen wird oder der irgendwann auf den Bahamas verhaftet wird. Aber wir wollten jetzt inhaltlich bleiben. In den vergangenen Tagen sind zwei weitere Insurtechs gestartet. Einmal Pantheon Underwriters, die auf M&A, also Mergers and Acquisition Policen, spezialisiert sind, und der französische Assekurateur Descartes Underwriting. Die haben ihre Erlaubnis für eine Versicherungstochter bekommen, um Sachversicherungen anzubieten. 2023, das ist nicht mehr weit, soll das Unternehmen unter anderem in Deutschland starten. Deren Konzepte scheinen jetzt aber nicht besonders neu zu sein, oder?
Ja, leider. Wobei beide Unternehmen, wie alle Startups, natürlich schon was verbessern wollen. Pantheon zum Beispiel will den Underwriting-Prozess deutlich verkürzen, von 2 Wochen auf 2 Tage, und auch die Fragenanzahl deutlich verringern. Und Descartes bietet ja parametrische Deckungen an. Die sind jetzt ja auch noch nicht so verbreitet, und das bietet aktuell ja durchaus etwas Gutes für die Kunden, weil die Auszahlung nach einem Schaden natürlich deutlich schneller funktioniert. Das ist immer wichtig, aber gerade jetzt so bei der Inflation, den hohen Gaspreisen und so, da kann eine lang hingezogene Auszahlung für die Betroffenen halt fatal sein. Da können parametrische Deckungen sehr gut sein. Aber grundsätzlich hast du recht, vor ein paar Jahren waren die Ideen von Insurtechs deutlich innovativer. Da kamen dann Sachen auf den Markt, die es noch gar nicht gab. Also zum Beispiel einen digitalen Ordner für alle Versicherungsunterlagen, egal von welchem Anbieter. Oder halt auch die Identifizierung per App. Das hat sich in den vergangenen 2, 3 Jahren geändert.
Aber eigentlich war die Geschichte der Insurtechs ja von Anfang an von Veränderungen geprägt. Also zu Beginn, als die ersten Startups in der Versicherungsbranche auftauchten, sind sie ja nochmal angetreten, um den großen Konzernen Konkurrenz zu machen, die Branche richtig aufzumischen. Zumindest war das die Darstellung. Nach und nach haben sie dann erstmal Kooperationen mit Versicherern geschlossen. Dann wurden erste Insurtechs von den Alteingesessenen gekauft, übernommen. Und seit einigen Jahren konzentrieren sie sich dann mehr und mehr darauf, für die Versicherer Probleme zu lösen, statt als Wettbewerber aufzutreten, so Stichwort Enabler. Zum Beispiel mit White-Label-Policen oder Portalen, mit Chatbots, Programmen, Dokumenten, die digitalisiert werden, etc. Patrick Dahmen vom InsurLab Germany sieht darin übrigens eine bessere Chance für die jungen Unternehmen, um es am Markt zu schaffen, hat er vergangene Woche noch auf einer Fachkonferenz gesagt. Das hängt dann natürlich irgendwie auch mit scheinbar weniger wirklich innovativen Neugründungen zusammen. Ist das vielleicht nicht einfach eine Weiterentwicklung jetzt dieses Trends?
Das kann gut sein, aber ich glaube, dahinter steht auch noch eine andere Veränderung im Insurtech-Markt. Denn Investoren schauen ganz anders auf diese jungen Unternehmen in den letzten 2, 3 Jahren Sie lassen sich halt nicht mehr so von einer neuen Idee begeistern, wie das noch vor einigen Jahren der Fall war, sondern sie wollen lieber Fakten sehen. Und dazu gehört es halt auch in Geschäftspläne mit konkreten Angaben, wann schwarze Zahlen zu erwarten sind. Und sie geben Startups dabei auch noch weniger Zeit, um profitabel zu werden. Das heißt für Gründer, wenn sie nicht belegen können, dass ihr Geschäftsmodell in 2, 3 Jahren profitabel wird oder zumindest an der Profitabilität kratzt, wird es sehr schwer für die, eine Finanzierung zu bekommen. Das ist natürlich gerade für innovative Ideen eine Hürde, denn dort ist es super schwer zu sagen, wann oder ob überhaupt der geschäftliche Erfolg kommt. Aber es sind nicht nur ganz neue Startups davon betroffen, sondern auch ältere, zum Beispiel Lemonade. Der US-Versicherer ist ja so ein bisschen so ein Vorzeigemodell. Trotzdem musste der jetzt auf dem vergangenen Investorentag ganz schön darum kämpfen, um die Investoren zu beruhigen und zu erklären, warum das Unternehmen jetzt nach gerade mal 5 Jahren noch keine schwarzen Zahlen schreibt.
Und die galten ja wirklich eigentlich so als die Erfolgsgeschichte, ne, mit ihrem Börsengang und so.
Ja.
Die leiden natürlich auch unter der Zinswende, muss man jetzt quasi so eine Schleife drehen. Wegen der steigenden Zinsen sind ihre Bewertungen oft gesunken, weil es jetzt quasi auch andere Anlageklassen gibt, die attraktiver werden und damit Insurtech-Investitionen einfach nicht mehr so attraktiv sind wie noch in der Nullzinsphase, als man halt verzweifelt da nach alternativen Ausschau halten musste. Und die Investorinnen und Investoren müssen halt möglicherweise lange Zeit noch auf Gewinne warten und das schreckt dann ab.
Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die Investoren und Investoren aktuell viel mehr von den Startups verlangen und genauere Geschäftspläne sehen wollen. Laut einer Analyse des Rückversicherungsmaklers Gallagher Re sind die Investitionen in Insurtechs im ersten Halbjahr um mehr als 50% gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und ein Grund dafür ist halt, weil die Erstinvestoren Angst haben, dass halt 2. und 3. Finanzierungsrunden nicht zustande kommen. Das ist nicht ganz unbegründet, weil in diesem Jahr zum Beispiel mehrere europäische Insurtechs tatsächlich pleite gegangen sind, weil sie keine Finanzierung zustande bekommen haben, wie zum Beispiel Ventic, B3i und auch Digital Insurance Group.
Dabei gibt es auch andere, die sagen, das ist jetzt eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um zu investieren. Zum Beispiel der Wagniskapitalgeber Carsten Maschmeyer, wer ihn vom AWD nicht mehr kennt, dann vielleicht aus der Höhle der Löwen. Ich kriege für das gleiche Geld jetzt mehr Start-up, hat er nämlich im November auf einer Konferenz gesagt. Und genau dieser Druck, den du schon erläutert hast, also knappes Geld, sieht er als Vorteil, weil die Gründerinnen und Gründer dadurch mehr auf den Break-Even fokussiert sind. Und noch ein weiterer Vorteil für Investoren, machen halt dadurch eventuell schnell Gewinn und sind weniger waghalsig. Also da steht nicht direkt die internationale Expansion ganz oben auf der Tagesordnung, wenn man nicht erstmal, wie er das formuliert hat, im eigenen Lande zu Ende geschürft hat.
Ja, das hat aber auch negative Konsequenzen, diese Zurückhaltung. Denn wenn junge Unternehmerinnen und Unternehmen wissen, dass sie kein Geld für ihre Ideen bekommen, halten sie sich natürlich lieber an Dinge, die sie finanziert bekommen. Also Dinge, die ohnehin schon am Markt sind. Dann vielleicht mit ein bisschen mehr Digitalisierung, aber nicht was richtig Innovatives. Und so werden dann natürlich wirklich neue Ideen gestoppt, wenn schon von vornherein klar ist, dass es dafür kein Geld gibt. Außerdem kommen so natürlich auch mehr Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen auf den Markt. Das sehen wir aktuell. Es gibt viele Assekurateure, die sich neu gründen und auch andere. White Label ist zum Beispiel gerade ganz in. Dafür ist der Markt aber eigentlich nicht groß genug. Das bedeutet, viele Startups werden wieder scheitern. Wahrscheinlich mehr als, ich sage jetzt mal, gewöhnlich. Und das wiederum schreckt dann Investorinnen und Investoren erneut ab und dann geht die Spirale immer weiter.
Zu jeder Aussage gibt es ja auch immer eine Studie, die das belegt. Also hier auch aus diesem Jahr, zum Beispiel eine vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug in der Schweiz, der Insurtech Report. Danach ist der Anteil von europäischen Insurtechs, die in wirklich innovative Technologien investieren, eben sehr gering. Und Deutschland spielt dabei dann kaum eine Rolle. Wenn man jetzt allerdings nur auf die Größe der Insurtech-Standorte sieht, dann ist das ebenfalls nach einer aktuellen Studie anders. Da gehört Deutschland nämlich mit Großbritannien und Frankreich zu den 3 Großen in Europa. Und wiederum nach einer anderen Untersuchung, an der auch Versicherer wie Mapfre beteiligt waren, hat sich der Abstand Europas zu den USA verringert. Allerdings, und das ist wieder eine Bestätigung von dem, was wir gesagt haben, sind Insurtechs im Vergleich zu Startups aus anderen Branchen eben deutlich unterfinanziert.
Ja, das finde ich schade. Also besonders, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Amazon 7 Jahre gebraucht hat, um den ersten Gewinn einzufahren. Jetzt ist es ja aber Vorbild für super viele Branchen. Wenn wir Lemonade nochmal als Beispiel nehmen, nach 5 Jahren müssen die sich schon rechtfertigen. Wenn Gründerinnen und Gründer und Investoren halt nichts wagen, dann wird es auch nicht, dass Amazon dafür Versicherungsbranche geben.
Da stellt sich dann doch die Frage, ob es nicht jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass die Insurtechs sich zusammentun mit den etablierten Anbietern und die Revolution der Branche vorantreiben. Der CEO von Xempus, das ist ein Startup für Altersvorsorge, das selbst auch einen Veränderungsprozess durchgemacht hat, ist nämlich zum Beispiel mal als XBAV gestartet, also der Name war ein bisschen schwierig. Sieht das ähnlich? Tobias Wann, er sagt, Fortschritt heißt nicht automatisch Disruption, geht eher darum, einen Mehrwert für alle zu schaffen. Und das beinhaltet eben auch die Versicherer und die Vermittler. Und sein Motto für InsurTechs 2.0 ist deshalb Never change a winning team oder make a winning team even better.
Da ist was dran. Wir werden in der Redaktion also weiter drum buhlen müssen, wer über das nächste InsurTech oder die nächste Erfindung schreiben darf.
Ja, das ist ja besser, als wenn alle wegrennen, weil das Thema so abschreckend ist. So, Nina, ich danke dir für heute für das Gespräch. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.